Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philipper und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass wir wieder in die Bibel eintauchen können. Philipper Kapitel 3 wird uns heute beschäftigen und das Thema Vertrauen auf Christus allein. Ich freue mich auf das Gespräch mit Hannes, Dennis und René und wir wollen am Anfang gemeinsam beten und Gottes Segen auch für dieses Gespräch erbitten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch dafür, dass dein Geist uns tiefer in das Verständnis deines Wortes einführen möchte und bitten dich, dass du uns das jetzt auch erfahren lässt. In deinem Namen. Amen.
Amen.
Das Thema Vertrauen auf Christus allein hat bei mir so ein bisschen eine rote Lampe aufleuchten lassen, dass es ja eine religiöse Floskel sein könnte. Vertrau allein auf Christus. Vertraue ich wirklich nur auf Christus oder gibt es nicht auch andere Dinge, Personen, denen ich mein Vertrauen schenke?
Also es geht ja gar nicht, jetzt sozusagen alleine Christus. Man hat Menschen im Leben, von denen man abhängig ist. Ich denke jetzt einfach nur an die Eltern. Ja, das kann man niemals so verstehen, dass man dann sagt, als Vater, als Mutter, das Kind, das überlasse ich jetzt sich selbst. Christus wird sich kümmern. Die Eltern haben den Auftrag, im Namen Christi sich um ein Kind zu kümmern. Wir sind immer wieder von anderen Menschen in gewisser Weise abhängig, müssen ihnen vertrauen, wenn es nur darum geht, dass das Brot, das ich beim Bäcker kaufe, nicht vergiftet ist. Ich vertraue der Person oder den Verantwortlichen dort, dass sie es nicht vergiftet haben. Und da gibt es so viele Momente im Leben und im Alltag, wo ich Vertrauen zu jemandem haben muss. Aber wenn ich vor die Entscheidung gestellt bin, vertraue ich Christus oder im Gegensatz dazu einem anderen, also wo das gegeneinander steht, oder wem vertraue ich mehr in einer Angelegenheit, dann muss klar sein, Christus ist derjenige, auf den ich mein ganzes Vertrauen setze.
Also so im ganz alltäglichen Kontext vertraue ich auch, wenn ich bei Grün über die Ampel fahre, dass niemand von links oder rechts kommen wird. Ja. Aber ich glaube, hier im biblischen Kontext, da ist schon klar, was gemeint ist. Ich vertraue nicht auf mich und meine Verdienste oder Werke, wie Paulus sagen würde, sondern tatsächlich nur auf Christus.
Es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, in welcher Hinsicht. Also im täglichen Leben habt ihr wahrscheinlich recht, aber wenn es ums ewige Leben geht, dann haben wir niemanden anderen außer Christus, auf den wir vertrauen könnten.
Interessant, dass es hier auch darum geht, Christus im Gegensatz zu religiösen Ordnungen, wie der Beschneidung oder die Priester, die für mich Vergebung erwirken. Mhm. Und jetzt wird hier deutlich gemacht, Moment, auch die können eigentlich gar nichts und die ganzen Opfer, die dargebracht werden, können auch keine Sündenvergebung erwirken. Die sind nun ein Symbol für jemanden, der es wirklich kann und das ist Christus. Und das, glaube ich, war dann einfach für die Gläubigen damals auch ziemlich steil, das so anzunehmen, denn das, worauf sie bisher Vertrauen gesetzt haben, hat sich nun als wirkungslos herausgestellt. Für uns heute ist es eher selbstverständlich.
Wir sind hier also wieder bei dem Thema angekommen, das immer wieder aufkommt, Glaube und Werke und wie sie zueinander stehen. Ja? Und da wollen wir uns jetzt in den Text hineinbegeben, Philipper Kapitel 3 und mal die ersten drei Verse lesen. Und da würde ich sagen, Dennis, fang du doch mal an, Philipper Kapitel 3, die ersten drei Verse.
Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen.
Dankeschön. Ist es euch auch so gegangen, dass ihr nach dem ersten Vers so einen Überraschungsmoment habt, wie es da weitergeht?
Das ist irgendwo so scheint irgendwie nicht ganz zusammenzupassen.
Zunächst mal
freut
nicht.
Euch und dann werden negative Dinge erwähnt.
Fangen wir doch mal bei diesen negativen Dingen an, denn da steht tatsächlich dreimal, nehmt euch in Acht.
je nach Übersetzung. Bei mir steht, seht auf. Ja, also nehmt wahr, legt euer Augenmerk darauf. Die Frage ist tatsächlich, wie das hier gemeint ist. Und die Übersetzungen haben das ein bisschen unterschiedlich gedeutet. Aber es ist jedenfalls dreimal da. Und wenn es dreimal da ist, innerhalb von einem Vers, dann ist es betont. Das ist überhaupt keine Frage.
Genau, das ist ja die Art der Bibel, wie sie etwas fettgedruckt sagt praktisch oder mit Textmarker versieht. Das ist also irgendwie wichtig. Was ist denn der Hintergrund dieser Warnung oder wie versteht ihr die eigentlich? Wovor wird denn da gewarnt genau?
Ja, eigentlich ein Dauerthema. Das haben wir in der Apostelgeschichte, das haben wir in verschiedenen Briefen, gerade in Briefen von Paulus, der ja auch aus diesem religiösen System stammt und der das sehr stark miterlebt hat, was es bedeutet, wenn man hier letztlich von der Beschneidung abhängig ist. Im nächsten Versen, Vers 3, hören wir, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Wenn ich jetzt das lese mit der Zerschneidung in Vers 2, denke ich in Galater 5, Vers 12, wo von dem Verschneiden die Rede ist. Diese Zerschneidung deutet vermutlich auch auf Parteiungen in der Gemeinde, die dadurch ausgelöst werden. Die Beschneidung führt zur Zerschneidung, zur Parteiung. Hier haben wir ein Gegeneinander, da geht es dann darum, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, Kämpfe in der Gemeinde über ein Thema, von dem Paulus ganz deutlich sagt, dass es für die Gläubigen hier eigentlich keine Relevanz mehr besitzt. Außer die Beschneidung am Herzen, die dem Geiste geschieht.
Also wenn ich das so lese, habe ich natürlich den Eindruck, es sind irgendwie judaisierende Kräfte dort in der Gemeinde am Wirken, weil Zerschneidung, Beschneidung, das deutet schon auf diese Richtung hin. Sehr spannend, nicht? Wenn das jetzt Leute sind, die vom Judentum überzeugt sind und mehr Judentum in der Christengemeinde fordern, wenn Paulus sie hier Hunde nennt, dann ist das schon spannend. Fromme Juden hätten die Heiden Hunde genannt. Und Paulus dreht jetzt den Spieß um und sagt, ihr, die ja so extreme jüdische Positionen vertretet, ihr seid in Wirklichkeit Kategorie Hunde. Das ist natürlich eine sehr plastische Sprache und das hat die Rhetorik damals geliebt, so kräftige Ausdrücke, so wie Luther, fressen und saufen.
Sehr also, polemisch hier.
Genau, und da kann Paulus also auch ganz schön krass formulieren, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig.
Und ich glaube, einerseits das mit den Hunden, aber auch, dass es dreimal wiederholt wird, zeigt, glaube ich, dass es überlebenswichtig ist. Also wenn ich jetzt so an Hunde denke, so Psalm 22, wo der Messias von Hunden umringt ist und seine Hände und Füße durchgraben sind und so, dann also, da geht's nicht nur um, pass mal auf, hier ist eine Irrlehre, sondern da heißt es, pass auf, sonst steht euer Leben auf dem Spiel. So.
So ein Bild für richtig böse und gottlose Menschen, ja, was er hier gebraucht, weil es offensichtlich wirklich die Gemeinde bedroht.
Also
Thema.
Es ist eine echte Gefahr. Wir sehen das vielleicht noch deutlicher im Galaterbrief zum Beispiel, ne? Aber auch hier. Und nachdem die Gefahr wirklich existiert, wirklich groß ist, verwendet Paulus auch dramatische Formulierungen.
Ja, und das, dieser Kontrast im Geist Gott dienen und das andere sich verlassen auf Fleisch. Da haben wir die beiden Richtungen, die eigentlich gegenübergestellt werden.
Wenn ich da noch einen Gedanken mit reinnehmen darf, wo auch Beschneidung aufgegriffen wird im Römerbrief, da kommt sie jetzt nicht so präsent wie vielleicht im Galaterbrief, aber sehr, sehr prägnant auch in Römer 2, da macht er deutlich, ich bin hier Vers 26, wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Das ist schon für einen Jude echt schwer, sowas zu ertragen. Und dann führt er das noch fort. Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst, mit anderen Worten Jude bist und die entsprechenden Gesetze dort hältst, und das Gesetz aber übertrittst. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Und hier dreht er den Spieß um und macht eigentlich klar, die nicht beschnitten sind, die gelten vor Gott viel mehr als die Beschnittenen, die sich nicht
Und er gibt hier eben Israel oder dem Judesein eine neue Bedeutung und schließt Menschen ein, die vorher eben überhaupt nicht gemeint waren. Das ist wirklich interessant.
Wobei, das Bild war ja eigentlich schon alttestamentlich, ne, mit der Beschneidung im Herzen aus 5. Mose und Jeremia 4 und so. Aber dass man, also dass jetzt auch ein Heide auch so beschnitten sein kann am Herzen und dann damit zum Bund gehört, egal ob er fleischlich beschnitten ist oder nicht, das ist, glaube ich, schon was einem Juden mindestens aufstößt.
Ja.
Also beim Lesen habe ich mir auch gedacht, wie passt dieser Vers 1 zu dem Vers 2 dann dazu?
Lass uns genau darüber, lass uns noch reden. Ja, wie würdest du denn da einen Zusammenhang herstellen?
Naja, der Zusammenhang ist schwierig. Sich freuen und Freude sind natürlich Stichwörter hier im Philipperbrief. Ich habe danach geschaut, insgesamt kommen diese zwei Wörter 12-mal vor bei 4 Kapiteln, also das ist wirklich massiv und häufig. Ich habe für mich so das Gefühl gehabt, Paulus sagt, okay, da gibt's auch Irrlehrer, die hier eine falsche Schwerpunktsetzung bei der Frage nach der Erlösung setzen, aber freut euch trotzdem, so im Sinne von, geht die Sache mit einer gewissen Gelassenheit an. Mhm. Nicht darüber freuen, dass da ihr Lehrer sind, ja, das wäre falsch verstanden. Aber bleibt innerlich ausgeglichen und ruhig, nicht aufgeregt oder künstlich aufgeregt oder aggressiv, sondern christlich freudig.
Vielleicht gibt es sogar eine gewisse Parallelität mit dem Rühmen in Christus. Weil nur derjenige, der wirklich auf Christus vertraut, der kann sich auch freuen, dass er Christus hat. Für alle anderen, die das nicht tun, ist Jesus mehr ein Stein des Anstoßes oder irgendwas, was eher Zorn und Missmut hervorruft, anstatt Freude.
Diese jüdisch gesinnten Einflüsse hier, die haben wahrscheinlich ein sehr freudloses Christentum vertreten. Und Paulus sagt, nein, es ist nicht notwendig. Ja? Und drum passt dann vielleicht der Gegensatz zum Vers 1 mit dieser Betonung der Freude sehr wohl hier auch im Kontext.
Und da wurden ja auch Menschen massiv verunsichert in ihrem Glauben. Und hier, dass ich euch das immer wieder schreibe, macht euch umso gewisser, vielleicht auch gewisser der eigenen Erlösung.
Und da sehe ich einen Zusammenhang zwischen Vers 1 und Vers 2, dass, so ist mein Eindruck zumindest, dass diese Hunde, die kommen, die böswilligen Arbeiter, die Zerschneidung bringen, ein Joch mitbringen, eine Last für diese Christen, die ihnen Freude rauben würde und Heilsgewissheit und Hoffnung rauben würde. Er möchte, dass die Freude erhalten bleibt, also müssen sie den Glauben auch rein erhalten.
Von der Seite her betrachtet, macht es dann vielleicht doch wieder Sinn, dass hier unter den vielen Stellen, die sowieso existieren, auch gerade explizit hier die Freude noch einmal erwähnt wird. Kein freudloses Christentum, Freunde. Ihr dürft trotzdem freudig eure Erlösung leben, auch wenn da jetzt Leute daherkommen und was anderes verkündigen.
Gehen wir da mal weiter im Text. Da ist ja die Rede von, dass man sich nicht aufs Fleisch verlassen soll. Und dann Vers 4 bis 6. Wer könnte da mal weiterlesen? René, kannst du da fortsetzen?
Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am 8. Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen.
Wie würdet ihr jetzt den alten Paulus, oder manche sagen ja Saulus, dann hier beschreiben?
Er war der perfekte Jude, beschnitten am richtigen Tag, exakt so, wie das Gesetz es verlangt. Er kann sogar seine Herkunft aufsagen. Ja. Denkt also an die Esra-Nehemia-Zeit, wo es Leute gab, die das nicht mehr konnten. Er kann. Er ist Hebräer von Hebräern, also ist er nicht Hebräer von Hellenisten oder so, sondern sogar seine Vorfahren waren schon orthodox. Ja. Und dann sagt er, ich war Pharisäer. Wenn ich heute zu wem sage, du bist Pharisäer, dann heißt es, du bist ein schrecklicher Heuchler. Aber damals war das ein großes Lob. Das waren die wahren Frommen. Und er sagt, alles perfekt bei mir, die Familie, die Umstände, der Glaube, besser geht gar nicht mehr. Wenn, dann hätte ich mich tatsächlich auf diese Sachen berufen können.
Und nicht nur besonders fromm nach der pharisäischen Richtung. In Vers 6 hören wir auch noch, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Er hat also die Frömmigkeit nicht nur für sich und seine Familie gelebt nach der pharisäischen Tradition. Er hat sich sogar darum bemüht, um das sehr freundlich auszudrücken, dass andere das auch so tun. Und wenn nicht, dass sie die Folgen dann auch zu spüren kriegen.
Ich meine, der Vers 6 ist dann schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Da gibt es dann die Formulierung, wenn ich da wirklich so perfekt als Jude gelebt habe, dann hätte ich tatsächlich die Gerechtigkeit nach dem Gesetz erlangt. Für Paulus gibt es keine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Ja? Aber wenn das möglich wäre und er sagt, nein, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, dann hätte ich alles perfekt erfüllt.
Damit erklärst du schon etwas, wonach ich auch jetzt fast gefragt hätte, weil ja das Gesetz eigentlich was Gutes und von Gott Gegebenes ist. Alle diese Dinge oder einige davon sind ja von Gott auch so vorgesehen, wie die Beschneidung zum Beispiel oder das Einhalten des Gesetzes. Aber trotzdem zum Beispiel das Verfolgen der Gemeinde kann ja nicht Gottes Wille gewesen sein. Und manche Christen haben es da jetzt leicht, die sagen, naja, das Alte Testament ist eben minderwertig oder ungültig. Wir haben ja eine recht hohe Wertschätzung für das Alte Testament. Wie kann Paulus hier davon reden, untadelig nach dem Gesetz zu sein, wenn doch Gott bestimmt nicht gewollt hat, dass man dadurch zu einem Verfolger anderer Menschen wird?
Ich glaube, der ganze Text, der ist ja voll mit Sprache aus dem Alten Testament. Also Paulus hatte das auch, diese Wertschätzung für das Alte Testament. Allein schon freut euch im Herrn, ist aus dem Alten Testament. Die Beschneidung implizit am Herzen ist aus dem Alten Testament. Die Sache mit den Hunden ist letztendlich auch ein Stück weit aus dem Alten Testament. Das ist quasi prophetische Sprache, die er hier anwendet. Aber ich glaube, der Punkt ist, jeder Mensch, der aus seinen eigenen Werken gerecht sein will, der nur sich selbst als Maßstab hat, der wird irgendwann denken, ich bin schon perfekt und untadelig. Und der Paulus, der hat das ja gedacht, dass, also gerade sein, der Gedanke, dass er untadelig ist, hat ihn wahrscheinlich auch mit dazu motiviert, die eben einen Tadel haben, also weil sie an den falschen Messias nach seiner Meinung geglaubt haben, zu verfolgen. Mhm. Und ich glaube, das war dann der Punkt, wo er dann ja in Damaskus Jesus begegnet ist und auf einmal gemerkt hat, ich bin gar nicht untadelig. Ich habe eigentlich gar nicht verstanden, was Gott wirklich von mir will mit Jesus, dass ich jetzt den Messias tatsächlich eigentlich verfolge. Und da ist ihm, glaube ich, dann aufgegangen, alles, was er bis jetzt gelebt hat in seiner scheinbaren Perfektion, war eigentlich von Unwissenheit und Unkenntnis gezeichnet und alles andere als perfekt.
Wenn wir über das Alte Testament sprechen, müssen wir ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwar im Neuen Testament häufig die Aussage Gesetz und das gesamte AT ist gemeint, aber hier, glaube ich, in dem Zusammenhang geht es speziell um verschiedene Vorschriften. Das kann das Moral, das kann auch das Zeremonialgesetz sein, einfach die Dinge, die erwartet werden von den Menschen, während wir im Alten Testament ja auch eine Menge Geschichten haben oder einfach Weisheitssprüche. Und dann denke ich an eine andere Aussage von Paulus, Römer 3, Vers 20, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dieses Alte Testament, dieses alttestamentliche Gesetz möchte uns wissen lassen, was richtig und was falsch ist, aber es dient nicht dazu, mir meine Schuld zu vergeben und mich zu rechtfertigen. Und das muss Paulus einfach immer wieder klar machen, dass die Rechtfertigung allein aus dem Glauben kommt. Das Gesetz aber muss an anderer Stelle wieder klar machen, dass er nicht aufgehoben ist, aber man muss es richtig verstehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Beschneidung ist nicht aufgehoben, sagt er ja auch, was das Herz angeht. Mhm. Das Fleisch schon, aber das Herz, also der tiefere Sinn der Beschneidung, der hat sich ja nicht geändert. Und so versucht er hier zu helfen, das Gesetz im eigentlichen Sinne zu verstehen.
Also ich habe mich gefragt, was heißt denn das, Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Das ist ja offensichtlich negativ gemeint. Das geht so nicht, sagt Paulus hier. Ich glaube, so rein formal hat er alles richtig eingehalten, äußerlich, aber leider nicht verinnerlicht. Ich denke da an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, naja, du sollst nicht töten, das kann ich einhalten. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Du sollst die Frau nicht mit falschen Gedanken anschauen. Das ist gemeint bei du sollst nicht Ehe brechen. Das war sein Problem. Rein äußerlich hat er alles richtig gemacht, aber verinnerlicht, sagt er, so deute ich ihn hier, verinnerlicht war das noch nicht.
Also er bekennt, dass er Gottes Gesetz und Absichten auch ganz falsch verstanden hat und nicht, dass die an sich schlecht gewesen wären. Ein Mensch im Alten Testament hätte auch schon im Herzen beschnitten sein sollen und in einem Bund zu Gott leben können, der sehr wohl funktioniert. Mhm. Ja, das ist so sein Vorleben. Wir lernen ihn hier ein bisschen kennen. Und dann kommt diese markante Aussage in Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Und da möchte ich euch jetzt mal fragen, gibt es in eurem Leben auch Momente, wo ihr Gewinn und Verlust ganz neu bewertet habt für euch?
Also ich denke da spontan an eine Situation, zog sich ein bisschen länger. Es ging um die Berufsentscheidung nach meinem Abitur. Ich hatte noch ein bisschen Frist, hatte Zivildienst. Für mich war klar, ich mache irgendwas, was mit Physik und Informatik zu tun hat und habe da auch angefangen in der Richtung. Aber dann begann so ein Prozess von einem halben Jahr bis so zu einem Jahr hat sich's gezogen, ein Entscheidungsprozess, wo ich merkte, ich mache das zwar sehr gerne, das liegt mir so naturwissenschaftlich und Computer und so, aber wenn ich mir das vorstelle vor der Ewigkeit, was ich für Gott wirklich damit auch bewirken kann, viel einfach nur an einem Computer, in einem Büro, nicht mit Menschen, ist mir da bewusst geworden, das mag hier Gewinn sein. Ich mag einen vielleicht schönen Job haben, vielleicht auch gut verdienen damit. Das mag meinen Interessen, meinen Neigungen entsprechen. Aber was habe ich jetzt wirklich gewonnen für die Ewigkeit? Und das hat mich damals dazu bewogen, das tatsächlich auch zurückzulassen, zu sagen, ich schlage einen anderen Beruf ein. Ich bin jetzt heute sehr, sehr dankbar dafür. Ich würde es auf keinen Fall anders haben wollen. Aber damals war schon so, was ist wirklich Gewinn?
Also mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe einige Zeit bei der Versicherung gearbeitet und dann habe ich mir die Frage gestellt, welchen tieferen Sinn hat es hier, alte, staubige Akten zu bearbeiten, und habe halt Theologie studiert. Aber wenn ich ehrlich bin, das passiert mir ja heute auch noch. Wenn ich am Abend zurückblicke auf den Tag, dann stelle ich fest, boah, relativ viel Zeit im Internet verbracht und so weiter. Hätte ich nicht meine Zeit besser, sinnvoller einsetzen können. Ein bisschen Entspannung ist alles okay, nicht? Aber insgesamt unterm Strich, ich stelle mir auch heute manchmal die Frage, hätte ich den Tag nicht noch besser verbringen können?
Was sind denn diese Schätze im Himmel oder diese Dinge, die eigentlich der Gewinn sind, den uns die Bibel an verschiedenen Stellen vorstellt? Könnt ihr da ein paar Dinge vielleicht aufzählen, die ihr dann ja höher priorisiert habt oder die für euch zu Gewinn geworden sind?
Ich glaube, Gewinn ist das, was man mitnehmen kann in den Himmel. Das ist halt nicht viel. Ich kann hier eine Menge Geld haben, ich kann mir Schätze horten, Häuser, verschiedenste Immobilien oder was auch immer vielleicht in dieser Welt wichtig sein könnte, ja, was sich gut macht, wenn man so auf ein Leben zurückschaut, ein weltliches Leben. Aber was davon kann ich wirklich mitnehmen? Das bleibt alles zurück, wenn ich sterbe. Was nicht zurückbleibt, ist einerseits mein eigener Charakter. Dem kann ich arbeiten, damit kann ich mir einen Schatz für die Ewigkeit erarbeiten, und auf der anderen Seite die anderen Schätze, die Menschen, die ich auch gewinne, an deren Charakter ich auch arbeite, um deren Seelen zu gewinnen. Und da wünsche ich mir in der Ewigkeit eine Menge Leute zu sehen, die dann sagen, hey, du hast mit dazu beigetragen, dass ich jetzt hier bin, weil das kann man darüber retten. Aber ich kann keinen rüber retten, dem ich eine bessere Versicherung gebracht habe oder dem ich vielleicht in Sachen Informatik einen Computer toll installiert habe und die Programme laufen. Ja, davon hat meine Ewigkeit einfach überhaupt nichts mehr.
Also ich denke da auch an diese Relation zwischen dem irdischen Leben und dem ewigen Leben. In Römer 8 sagt ja Paulus, ne, ein paar Jahre des Leidens, was ist das schon verglichen mit der ewigen Spanne, die unendlich ist? Ja? Also diese richtigen Prioritäten zu setzen, eben mit dieser Perspektive, die über das Irdische weit hinausgeht und ja, das Unendliche sieht.
Und ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt mit dem Vertrauen. Vertraue ich auf mein Fleisch oder vertraue ich auf Jesus? Also vertraue ich auf die Dinge, die in der Welt sowieso vergänglich sind? Also egal, was ich jetzt Großes, Humanistisches jetzt hier in der Welt irgendwie an Guten tun kann, am Ende werden die Menschen, für die ich es getan habe, sterben. Dann wird die Gesellschaft untergehen, für die ich gearbeitet habe. Irgendwann wird die Menschheit wahrscheinlich aussterben. Und dann habe ich nichts gemacht, was irgendwie einen Wert für die Ewigkeit hat. Und dann habe ich auch, also dann kann ich auch auf, also wenn ich nur auf mein Fleisch vertraue, dann kann ich nichts für mich herstellen, was irgendwie in die Ewigkeit hineinreicht, weil das Fundament des Fleisches einfach schon vergänglich ist, schon schwach an sich ist.
Es ist wahrscheinlich einfach schwer, weil wir die Dinge, die auf dieser Welt geschätzt werden, so greifbar haben und sich das gut anfühlt. Und das andere doch irgendwo vielleicht noch nicht sich materialisiert, noch nicht so da ist, ne? Ja. Gehen wir noch ein bisschen weiter, wie er das dann noch weiter ausführt. Verse 8 und 9.
Ich Hannes, kann gerne weiterlesen. Ja. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens.
Ja, hier wird er sogar noch drastischer, ne? Dass er das für Dreck erachtet. Und dann heißt es, was er dem gegenüberstellt, in ihm gefunden zu werden. Das ist sein Wunsch. Was versteht ihr darunter unter dieser seltsamen Formulierung, dass er in Christus gefunden wird?
Meine erste Assoziation, wenn ich das lese, in ihm, in Christus, ist, dass das eigentlich vom Griechischen her sehr vielschichtig ist. Diese Präposition en kann alles Mögliche heißen. Die kann in heißen, aber die kann auch mit heißen. Also ich lebe mit Christus. Es kann aber auch durch heißen. Ich lebe durch Christus. Ja. Und ich glaube, dass all diese Aspekte mitspielen. Und ich persönlich denke dann immer sofort an Römer Kapitel 8. Da beginnt ja Paulus dieses Kapitel mit in Christus Jesus sein und endet das Kapitel auch. Und dann ist die Frage, ja, wie schaffen wir das, dass wir in, mit, durch Christus leben? Ja, durch den Heiligen Geist. Das ist das Kapitel des Heiligen Geistes. So halte ich diese Verbindung mit Christus und lebe mit ihm, durch ihn, in ihm, und das gehört alles irgendwie zusammen.
Das drückt für mich so eine Art Geborgenheit aus, in ihm geborgen zu sein, in ihm geschützt zu sein, Jesus Christus, wenn er in Christus ist, ist Christus um ihn. Was bedeutet, dass sein ganzes Leben letztlich von Christus gehaucht ist, der Heilige Geist in ihm vollends wirkt. Ich glaube, dass er hiermit zum Ausdruck bringt, was für jeden Christen der innigste Wunsch sein muss, egal was wir tun, dass es in Christus getan ist.
Erinnert mich an diese Kleidungsmetapher, ne? Dass man so Christus anzieht.
Ja. Das ist ja genau das, was im Prinzip dann auch hier rauskommt mit, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sondern die, die aus Gott ist. Also offensichtlich bedeutet, in ihm erfunden zu werden oder zu sein, dass man eben diese Gerechtigkeit von Jesus bekommt. Und da passt, das ist wie so eine so eine Sphäre, in der man lebt, wie wenn es wird man in anderen Kleidern wandeln.
Es gibt ja verschiedenste Texte, wo dieses in ihm vorkommt. Und einer, der auch hier angegeben war, 2. Korinther 5, 21, ich lese nur kurz, der beschreibt diesen Tausch, der immer so genannt wird. Ja, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, gemeint ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, also die Sünden auf ihn gelegt, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also da, wir bekommen das zugerechnet, was eigentlich Jesus verdient hätte. Und er nimmt das auf sich, was wir verdient hätten. Und wir treten in einen Tausch ein. Und wenn ich in ihm bin, dann habe ich das angezogen praktisch. Dann bin ich in Christus so verborgen irgendwo auch. Ja?
Das klingt für mich auch nach einem festen Halt. Nicht nach etwas, das man wie ein Gewand an- und auszieht, sondern da bleibt man drin. Das will man nicht mehr ablegen. Das Kleid der Gerechtigkeit legen wir auch nicht mehr ab, wenn wir es mal angezogen haben, hoffentlich. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, die hier vorher beschreibt, wo er sich so bemüht hat, einmal die richtige Herkunft, aber auch das richtige Handeln, bis hin zum Eifer der Verfolgung, das war anstrengend. Diese pharisäischen Gesetze, die gingen ja so weit, dass sie in deinem Alltag einfach jeden Tag so weitreichende Folgen hatten. Allein diese ganzen Verunreinigungen ständig. Da tust du nichts weiter und dann musst du trotzdem wieder gucken, da eine Waschung und dort eine Waschung, mit wem darfst du zusammen sein, in einem Raum oder auf einem Schiff, wie lange darfst du das sein oder nicht sein, welche Konsequenzen hat das für das Waschen des Körpers oder der Kleidung oder auch mit wem du überhaupt essen darfst. Das war so viel reglementiert im Alltag, das war einfach ständiger Stress. Und jetzt ist man in Christus und auf einmal fällt das alles ab.
Im Vers 8, da steht ja Christus Jesus. Wenn wir diesen Doppelnamen verwenden, dann sagen wir Jesus Christus. Aber hier ist es umgekehrt. Ja? Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Er sagt, wir brauchen diese Erkenntnis von Christus Jesus. Ja? Und ich glaube, dass da eben diese eher göttliche Seite, diese Erlösungsseite besonders betont ist. Weniger der menschliche Jesus, der unser Bruder geworden ist, sondern Gott greift da ein zu unserem Erlösungsgeschehen sozusagen. Ja. Und das muss ich verstehen. Und ich muss Jesus und seine wahre Rolle, nämlich diese göttliche Rolle, akzeptieren. Er ist nicht nur ein Mensch, nicht nur der Mann aus Nazareth oder Bethlehem, sondern er ist viel mehr. Und um das geht es ja auch. Das ist die Gerechtigkeit, die dann von Gott kommt.
Mhm. Ich finde das spannend. Ja, also diese Erkenntnis von Jesus, die führt ja zu einer vollkommenen Umwälzung oder einem Umbruch der irdischen Wertmaßstäbe. Also bis Paulus diese Erkenntnis hatte, hat er noch gedacht, so seine eigenen Werke und sein eigener Reichtum sozusagen ist das, worauf es ankommt. Und dann trifft er auf einmal Jesus und der merkt, das ist alles eigentlich nur Mist. So. Mhm. Und ich glaube, das passt auch ein bisschen zu dieser Kleidermetapher. Wenn ich so in Lumpen durch die Stadt gehen würde und ich sehe auf einmal im Schaufensterkasten ein Kleid, das 10-mal so gut ist wie das, was ich gerade anhab, egal wie toll ich mich fühle, dann merke ich auf einmal, ich will dieses Kleid auch haben. So. Und dann will ich das anziehen. Und wenn ich dann noch merke, das ist sogar umsonst, ich muss mich noch nicht mal anstrengen, nicht mehr dafür arbeiten, dann würde ich es erst recht für mich in Kauf nehmen wollen.
Mhm. Denn es siehst doch gleich mal Verse 10 und 11 hier, denn das passt auch gut zu diesem Christus erkennen. Ja?
Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Mhm.
Das vertieft es nochmal, was für ihn der eigentliche Wert ist und wie ganzheitlich er das versteht.
Manche Theologen sehen da in den Versen 9, 10 und 11 diese drei Schritte der Erlösung. Im Vers 9 ist es die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung. Im Vers 10 ist es dann die Heiligung. Das Wort Heiligung kommt nicht vor, aber ihm gleich zu sein, das steht im Griechischen so in einer Zeitform, die eben diesen kontinuierlichen Prozess beschreibt. Und der Vers 11, die Auferstehung von den Toten, das ist dann die Verherrlichung. Das ist dann der letzte und entscheidende Schritt, wenn Jesus wiederkommt. Also zuerst habe ich gezweifelt, ist das jetzt wirklich im Text auch zu sehen, aber je mehr ich darüber nachdenke, sage ich ja, diese drei Schritte, Rechtfertigung, Heiligung und schlussendlich Verherrlichung, die sind da tatsächlich auch irgendwie wiederzuerkennen.
Mhm. Ich finde auch die Formulierung Vers 10 interessant, ihn möchte ich erkennen. Wir haben gerade davon gesprochen, in Christus zu sein. Wir wissen, dass in der Bibel gerade dieser Begriff erkennen nicht einfach nur auf kognitives Wissen anzuwenden ist, sondern auch auf die Nähe, die man mit jemandem hat. Ja, wenn ein Mann eine Frau erkennt, bedeutet das sexueller Umgang, also die größte Intimität, die möglich ist.
Und das ist ein Beziehungswort.
Ja, und ich glaube, dass er das hier auch anspricht. Er möchte Christus so erkennen, weit über kognitive Erkenntnisfähigkeit hinaus, dass er irgendwie mit ihm verschmilzt, ganz eins mit ihm ist, wirklich in ihm ist. Und dann denke ich mir, der das hier schreibt, ist ausgerechnet Paulus. Wir haben von ihm die meisten Briefe, die tiefste Erkenntnis im Neuen Testament, Erkenntnisse, die uns bis heute manchmal auch rätseln lassen. Ja, wie genau hat er das gemeint? Weil er Christus so gut kannte, ihm persönlich begegnet ist, nicht nur auf dem Weg nach Damaskus, auch darüber hinaus immer wieder, was für eine Sehnsucht noch da war. Und das sehe ich auch als ein Ziel, das wir auch haben sollten und pflegen sollten, diese Sehnsucht nach Christus. Nicht zufrieden zu sein mit dem, was wir schon haben, sondern zu sagen, ich wünsche mir noch mehr.
Und genau, glaub, und das, ja.
Wo du jetzt was mit dem Beziehungswort ansprichst, ich glaube, bis er Jesus erkannt hat, so bis er ihm begegnet ist, da in Damaskus, da hat er immer gedacht, Erlösung bezieht sich auf ihn selbst, so er bewirkt seine Erlösung. Und jetzt hat er auf einmal gemerkt, eigentlich geht es da gar nicht drum. Also bei Erlösung geht es nicht um meine eigenen Werke, um meine eigene Qualifikation, sondern es geht eigentlich um die Beziehung mit Jesus, dass ich Jesus kenne, dass ich also miterlebt habe, was diese Kraft der Auferstehung bedeutet und dass ich Gemeinschaft auch, also existenziell Gemeinschaft auch habe in den Leiden mit Jesus. Und dann wird immer deutlich, es geht gar nicht so sehr darum, dass man sich Vollkommenheit erringt, so, sondern es geht mehr darum, einfach diese Beziehung mit Jesus völlig zu führen. In Jesus zu sein, also so eng diese Beziehung zu führen, als wäre man wirklich in Jesus.
Ja, und wir sollten jetzt unbedingt noch weiterlesen, um das noch zu vertiefen, dieses Hinstrecken zu Jesus. In Versen 12 bis 16, René, könntest du die mal lesen?
Gerne. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.
Sehr, sehr interessanter Abschnitt. Ist euch das aufgefallen? Am Anfang sagt er nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Paulus, der große Glaubensheld. Und dann Vers 15, wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein, seine Gemeinde. Was hat denn das zu bedeuten? Paulus ist noch nicht vollkommen, aber die Gemeindeglieder, zu denen er spricht, sind vollkommen.
Das ist jetzt die Frage, spricht er zu den Gemeindegliedern oder ist er wieder bei den Leuten da aus dem Vers 2? Ja? Und ich vermute, dass er hier eben wieder diese falsche Erlösungslehre aufgreift, wo manche meinen, aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund ihres Einhaltens des Gesetzes und so weiter, schon diesen Zustand der Vollkommenheit erreicht zu haben. Und er sagt, Freunde, ich bin noch nicht so weit. Ja. Ihr, die ihr euch einbildet, schon so weit zu sein, schauen wir mal, ja, wie das wirklich ist.
Und da, glaube ich, geht es allgemein auch um die Eingebildeten in der Gemeinde. Einerseits diese Hunde vielleicht, von denen er spricht, Vers 2, aber auch die, die eigentlich denken, ich bin ja ein guter Christ und ich bin auf den Wegen, die Paulus vorgezeichnet hat, unterwegs, dass er ihnen klar macht, schaut mal Leute, wenn ich schon nicht mich für vollkommen halte, dann schaut auch, dass ihr die gleiche Gesinnung habt. Ihr mögt vielleicht wirklich sehr gut sein, aber die Gesinnung sollte immer sein, noch weiter zu wachsen, noch weiter zu reifen, noch weiter voranzukommen.
Also die Theologen diskutieren, sind das die gleichen Leute wie aus dem Vers 2 oder ist es dann innerhalb der Gemeinde noch einmal eine andere Gruppe, die sich so eingebildet, auf diesem Status vollkommen zu sein, meint zu befinden?
Das ist interessant. Ich habe das immer so verstanden, dass es ja beides wahr ist, dass wir vollkommen in Christus sind durch die Rechtfertigung, weil wir das zugerechnet bekommen und Gott uns so ansieht und gleichzeitig im Heiligungsprozess eben noch nicht vollkommen sind. Also dass vielleicht wirklich beides zutreffen kann, weil ja in der Bibel auch tatsächlich manchmal Menschen beschrieben werden, auch im Alten Testament, die irgendwo ganz hingegeben sind. Ja, so verstehen wir dieses Wort dann, ganz ohne Tadel. Obwohl wir sehen, sie haben auch ihre Fehler, aber sie sind eben Gott so hingegeben, dass sie so betrachtet werden von Gott. Ja. Aber ja, da ist deine Übersetzung da vielleicht auch genauer jetzt gewesen, dass es mehr darum geht, um Menschen, die vollkommen sein wollen und es aber eben ganz offensichtlich
sich
nicht sind,
einbilden, ja, es zu sein, aber genau, es doch noch nicht sind. Ne?
Jetzt wollen wir mal praktisch werden. Wie streckt man sich denn hier aus und wonach eigentlich? Also nach dem, was vorn ist, dem Ziel des Siegespreises der himmlischen Berufung Gottes, was bedeutet das, sich danach auszustrecken?
Wenn man das so das erste Mal liest, könnte man meinen, Paulus drückt hier eine Art Unsicherheit aus. Nicht einmal ich, sagt Paulus, der große Apostel und Missionar, nicht einmal ich hab's noch erreicht, dort zu sein, wo ich eigentlich hingehöre. Wer weiß, ob mir die Erlösung wirklich gewiss ist. Und dann sage ich, naja, wir müssen Paulus auch im Sinne von den anderen Briefen lesen, wo Paulus, gerade in Römer 8, haben wir schon mal zitiert, ne, sagt, ich bin 100% sicher, ich bin gewiss, ja, nichts kann mich von der Liebe Gottes mehr trennen. Also ich glaube nicht, dass das hier Unsicherheit ausdrückt, sondern vielleicht den Kontrast zu dieser falschen Gruppe innerhalb der Gemeinde, die sich eben einbilden, schon perfekt zu sein, und eine vielleicht auch gewisse Bescheidenheit, wo er sagt, sogar ich, der ich dem Herrn Jesus da buchstäblich begegnet bin, ja, sogar ich muss schauen, dass ich auf dem rechten Weg bleibe. Ja. Das wäre so meine Deutung.
Den Gedanken, den finde ich auch in Vers 16. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben, dass er bewusst macht, ja, da mag schon viel erreicht sein, aber es kann auch passieren, dass man das wieder verliert. Achtet drauf, dass ihr darüber treu seid und strebt danach, noch mehr zu erhalten in der Erkenntnis. Mhm. Was den Siegespreis selbst angeht, nachdem du auch gefragt hast, in Vers 11 sehe ich, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ich sehe das als den Siegespreis. Ich glaube auch, dass Paulus hier keine Heilsungewissheit ausdrücken möchte, sondern einfach eine dynamische Einstellung. Er sagt sich einfach, in seinem Leben, solange er lebt, muss er darauf achten, diesen Siegespreis, den er im Glauben schon ergreift, nicht noch einmal loszulassen, weil er sich vielleicht wieder abkehrt vom Glauben, weil er nachlässig wird, weil er kalt wird in seinem Herz.
Also kein faules Zurücklehnen, sondern ich muss dranbleiben.
Und also wenn es wirklich um diese himmlische Berufung des ewigen Lebens geht, dann hat Paulus ja das gleiche Zielsetzung wie diese Judaisierer. Alle wollen dafür sorgen, dass sie irgendwie gerettet werden. Nur Paulus hat jetzt ja gerade belegt, dass der Weg der Judaisierer nicht der richtige ist. Und dass es eben nur in Jesus, also mit vollem Vertrauen auf Jesus, ohne dass man irgendwie auf die eigenen Werke noch stolz ist, zu erlangen ist. Und dann zu sagen, ich ergreife aber dann diesen Kampfpreis, so wie Jesus das will. Also ich vertraue wirklich komplett auf Jesus und ich mache mir das komplett zu eigen. Mhm. Ist, glaube ich, dann auch eine Aufforderung an diese Judaisierer letztendlich, zu sagen, ich, mit meinen Werken erreiche ich es nicht. Ich muss wirklich daran glauben. Mhm. Und das zu tun, ist, glaube ich, wirklich schwer, weil wenn man sowieso gewohnt ist, dass man alles nur aus eigener Kraft schaffen kann und sich dann zu sagen, ich bin aber überhaupt nicht selbstwirksam, wenn es um meine Erlösung geht, ist das, glaube ich, ein Schritt, der einen durchaus manchmal einen Kampf erfordern kann.
Also sich bequem zurückzulehnen, das ist immer gefährlich. Paulus sagt, das will ich nicht tun. Ich meine, der kann gar nicht anders von seinem Naturell her. Er sagt immer, ich bleib fokussiert, da vorne ist das Ziel. Ich muss schauen, dass ich das erreiche und meinen Auftrag erfülle und das ewige Leben und die Auferstehung. Ich meine, später am Ende seines Lebens sagt er, ich habe ja gut gekämpft und der Siegeskranz ist mir gewiss. Ja, also die Sicherheit hat er schon immer gehabt. Aber er hat auch gewusst, man kann eben lau werden sozusagen.
Ja. Wie rigoros Paulus ist, das wird ja hier auch deutlich, wenn er sagt, er will die Gemeinschaft der Leiden auch erkennen. Also für Paulus bedeutet dieses Ergreifen des Kampfpreises, dass er bis in den Tod dafür gehen würde. Also er vertraut Jesus so sehr, dass er sagt, ich sterbe auch für diese Sache.
Da gibt's ja auch diese Sportvergleiche, die Paulus zieht. Da könnten wir ein anderes Mal auch noch näher hineingehen. Ja, ich glaube auch, dass Paulus aus dieser Gewissheit heraus, ich bin erlöst, ohne dass ich was dafür geleistet habe, dass ihn vielleicht das gerade anspornt. Sagen, ich möchte noch mehr, weil ich Jesus lieb habe, weil ich gesehen habe, was er für mich tut. Weil ich ihm näher sein möchte, deshalb strecke ich mich aus, weil ich noch mehr für ihn erreichen möchte, noch mehr himmlische Schätze und Gewinn sammeln möchte. Aber nicht, weil ihn das erlöst, sondern weil er einfach ja in Christus ist und das, was Gott wichtig ist, ihm auch auf einmal so wichtig geworden ist. Ja, ich danke euch für diese wunderbare Betrachtung von Philipper 3. Und wenn jemand von den Zusehern, Zuhörern vielleicht auch einen Gedanken hat, wie das in der Praxis eigentlich geht und was es bedeutet, sich auszustrecken und nach einem Ziel zu jagen im Glauben, dann würde uns das in den Kommentaren auch interessieren. Und wir hoffen, dass dieses Gespräch euch auch inspiriert hat. Wir wollen noch zum Abschluss beten mit Hannes.
Lieber Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass Paulus für uns eine Art Inspiration ist. Paulus lebt in einer schwierigen Situation, er ist Gefangener, trotzdem spricht er so viel von der Freude. Trotzdem ist ihm ein freudvolles Christentum sehr wichtig und ich bitte dich das auch für uns. Herr Jesus, er hat auch ein klares Wertesystem. Er weiß, was Gewinn ist und was Verlust ist und was Dreck ist, wie er das ausdrückt. Ich bitte dich, schenk uns auch dieses klare Wertesystem. Herr Jesus, ich möchte dich auch bitten, schenk uns diese klare Fokussierung auf das Ziel hin, dass wir uns durch nichts davon abbringen lassen, dass wir nicht nach rechts und links schauen, sondern dich wirklich im Mittelpunkt und Zentrum unseres Glaubens haben. Herr Jesus, ich bitte dich, lass uns von uns selbst wegschauen, von unserer Unzulänglichkeit, von unseren Fehlern, sondern lass uns wirklich den Blick immer auf dich gerichtet haben und auf deine Gerechtigkeit und so die Sicherheit haben, dass nichts mehr passieren kann, dass wir erlöst sind und dich bei der Wiederkunft wiedersehen können. Herr Jesus, schenk uns doch dieses Denken von Paulus. Das möchte ich dich bitten. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!